Wir hören auf den Predigtext für den heutigen Sonntag. Wir wollen auf ein weiteres der Sendschreiben achten aus der Johannesoffenbarung, Kapitel 3. Und dort die Verse 7 bis 13 finden Sie das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr Jesus Christus, so sammeln wir uns auch an diesem Morgen in deinem Namen und nennen auch ganz bewusst deinen Namen, den Namen, der über alle Namen ist. Und wollen dir zuallererst die Ehre geben und den Lobpreis und den Dank, dass du der lebendige Gott bist, dass du es bist, der die Schöpfung ins Dasein gerufen hat und der sie erhält bis zu diesem Augenblick. Und dass du es bist, der auch das neue schöpferische Handeln durchgeführt hat in seinem stellvertretenden Sterben am Kreuz und Auferstehen. Hab von ganzem Herzen Dank, dass Schöpfung und Erlösung aus dir kommen und in dir begründet sind. Und so hast du uns nicht nur Leben geschenkt und Leben erhalten bis zu diesem Tag, sondern du hast uns auch neues geistliches Leben geschenkt und erhalten bis zum Tag. Und darüber beten wir dich an und geben dir die Ehre. Und jetzt bist du, Herr Jesus Christus, nicht nur der, der war und der ist, sondern du bist auch der, der kommt. Und wir danken dir, dass du uns mit unserem Glauben ausrichtest auf dich, den uns entgegenkommenden Herrn. Und so bitten wir dich, dass auch dieses Wort, das wir gelesen haben, durch deinen Heiligen Geist verlebendigt wird, in unser Leben hineinkommt und wir es für uns erkennen, verstehen. Wir bitten dich um dieses Wunder der Übersetzung, das auch an diesem Morgen geschieht, und segne dazu auch Rainer Wörz in seinem Dienst. Ganz bewusst schließen wir unser Gebet, unsere Kinder mit ein in diesem Haus. Es ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen vor dir, dass sie dich finden, dass deine Liebe ihr Leben erreicht, dass sie das Glück haben, dich zu erkennen, wie du es uns geschenkt hast. Und wir möchten auch für die bitten, die diesen Gottesdienst jetzt live mitverfolgen oder zu einem späteren Zeitpunkt, in welcher Weise auch immer hörend erleben werden, dass du sie teilhaben lässt an dem Segen, den du uns hier schenkst. Hab herzlichen Dank, dass wir in unser Gebet die mit einschließen dürfen, die zu deinem Volk gehören und deinen Segen legen dürfen auf dein Volk. Dich bitten dürfen, dass du Jerusalem segnest, und insbesondere deine Gemeinde in deinem geliebten Land. Herr, wir geben dir die Ehre und schließen uns mit unserer Gemeinschaft, unserem Gottesdienst an deinen großen Gottesdienst, der in deiner Ewigkeit vor dir stattfindet. Hab von Herzen Dank, dass du der lebendige und auferstandene Herr Jesus Christus in unserer Mitte gegenwärtig bist und dass du von uns jetzt schon geehrt und gepriesen wirst. Du bist würdig. Amen.
Amen. Ja, wir kommen heute Morgen an das sechste Sendschreiben Philadelphia. Und viele von Ihnen wissen ja, dass Philadelphia Bruderliebe heißt. Und da gibt es so ein bisschen dann die Meinung, das war ja eine ganz fromme, eine ganz christliche Stadt. Darum heißt die ja schon so, Bruderliebe. Aber es hat einen ganz anderen Hintergrund. Das hat mit der christlichen Bruderliebe gar nichts zu tun, denn der Stadtgründer König Attalos II. Von Pergamon erlebte 159 bis 138, nicht erlebte er, sondern da regierte er vor Christus. Er hatte seinen Bruder besonders gern, Eumenes II., der übrigens den Pergamonaltar bauen ließ. Und deswegen hatte er den Beinamen Philadelphos. Der, der seinen Bruder besonders liebt. Und er war der Stadtgründer von Philadelphia und deswegen nannte man ihn zu Ehren diese Stadt Philadelphia. Nun, Philadelphia lag an einer wichtigen Handelsstraße und hatte von daher in dieser kosmopolitischen Welt des Imperium Romanum Kontakt und Verbindungen mit anderen Ländern, mit anderen Welten, Kulturen und Religionen und war deswegen selbst multikulturell und kosmopolitisch orientiert. Es gab viele Tempel, verschiedene Kultstätten. Und über die Entstehung der Gemeinde wissen wir nicht viel. Wahrscheinlich geht die Entstehung dieser kleinasiatischen Gemeinde ebenfalls auf das Wirken des Paulus zur Zeit etwa der 60er Jahre, der 50er Jahre des ersten nachchristlichen Jahrhunderts zurück. Jetzt, was sagt der Herr dieser Gemeinde? Wir wollen ja immer an unserem Skelett, das uns die Sendschreiben vorgeben, entlang gehen und schauen zunächst einmal den Schreibbefehl und die Selbstprädikation an. Da das letzte Sendschreiben schon ein bisschen zurückliegt, Selbstprädikation, das meint, der Herr stellt sich nicht vor, ich sage jetzt mal, ich bin der Herr Meier, in dem Fall, ich bin Jesus Christus, sondern er stellt sich nicht mit Namen vor, sondern mit Prädikaten. Ich bin der, aus dessen Mund die scharfe, zweischneidige Klinge kommt. Oder ich bin der in seiner Hand hält die sieben Sterne. Mit Prädikaten, deswegen Selbstprädikation. Schauen wir in die ersten Verse unseres Sendschreibens. Da heißt es, an den Gesandten, den Leiter der Gemeinde, muss man ja auslegend sagen, der Gemeinde in Philadelphia schreibe, Schreibbefehl. Das aber sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der da öffnet, und niemand wird zuschließen, und der da zuschließt, und niemand wird öffnen. Nun, die Selbstprädikation des Herrn umfasst drei Aussagen. Er ist der Heilige und der Wahrhaftige. Das sind eigentlich, wenn man das in der Schrift so ein bisschen verfolgt, Gottesprädikate. Also wie in den anderen Sendschreiben auch, stellt sich Jesus vor als der Ewige Selbst, als Gott. Hier spricht Gott. Und die Gemeinde tut gut daran, auf ihn zu hören. Wer auf ihn hört, der hat sein Lebenshaus nicht auf Sand gebaut, sondern auf den Felsengrund, welcher Christus selbst ist. Und nun hat er die Schlüssel Davids, das heißt, wem er zuschließt, der bleibt draußen und wem er öffnet, der hat Zugang zum väterlichen, königlichen Haus. Joachim Jeremias hat zu Recht gesagt, Christus hat unbegrenztes Herrenrecht über die künftige Welt. Er allein verwaltet Gnade und Gericht und entscheidet unwiderruflich darüber, ob jemand Zugang erhält zum Heil der Endzeit oder von ihm ausgeschlossen bleibt. Naja, und die Entscheidungsfrage, die kennen Sie hoffentlich alle. Die Entscheidungsfrage, ob man den Zugang erhält oder nicht, das ist die Jesusfrage. Ohne Jesus, der Weg, Wahrheit und das Licht ist in dieser Welt, kommt niemand zum Vater. Kommt niemand ins Vaterhaus. Wem er öffnet, dem ist geöffnet. Und wem er zuschließt, dem ist verschlossen. An Jesus kommt keiner vorbei. Er hat das Herrenrecht über die zukünftige Welt, so sagt es Joachim Jeremias. Schauen wir uns die Diagnose an. Es ist ja wichtig, eine gute Diagnose zu haben, damit dann auch die entsprechende Therapie verordnet werden kann. Die ist so ein bisschen verschachtelt. Ich lasse da einige Passagen aus, um mal die Diagnose zusammenzufassen. Ab Vers 8 heißt es, ich weiß um deine Werke. Das ist das Wunderbare, dass man Gott nichts erklären braucht. Dass Gott immer Bescheid weiß. Wir machen das trotzdem, dass wir manchmal versuchen, die Dinge zu erklären und manchmal geben wir dann auch noch gleich einen Lösungsvorschlag mit. Aber eigentlich ist das ja unnötig. Gott weiß Bescheid. Ich kenne dich. Ich kenne deine ganze Situation. Ich kenne deine ganzen Umstände. Ich weiß Bescheid. Ich kenne auch deine Werke. Und du hast zwar nur eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und in Vers 10 heißt es dann, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren. Also das ist eine ganz wunderbare Diagnose. Meine Herren, was wäre das schön, wenn das unserer Gemeinde gesagt werden könnte. So etwas Positives. Ein Ausleger hat es zu Recht so zusammengefasst: eine Anerkennung der Gemeinde in vollstem Umfang. Oder eine Mustergemeinde, keinerlei Mangel. Sie hat erstens Glaubenswerke, zweitens sie hat den Namen Jesu bekannt und nicht verleugnet, drittens sie hat generell das Wort des Herrn und speziell das Wort vom geduldigen Warten auf ihn bewahrt. Und das alles, obwohl sie nur eine kleine Kraft hat. Und das, was da im Griechischen steht, das verstehen wir schon so ein bisschen. Eine Mikrodynamis, eine kleine Kraft. Die Gemeinde ist schwach. So eine elende, kleine, erbärmliche, schwache Gemeinde wird vom Herrn so gelobt. Wunderbar. Wir können also sagen, Philadelphia verkörpert die Treue zu Jesus. Alle Versuche, sie zum Abfall von der Person Jesu zu bewegen oder sie zum Verstummen zu bringen, sind gescheitert. Und dabei war es nicht so, dass Philadelphia sozusagen in ganz einfachen Verhältnissen gelebt hat, sondern wir müssen feststellen, dass Philadelphia wie Smyrna und Pergamon eigentlich eine Märtyrergemeinde ist. Das heißt, es gab einen enormen Druck von außen. Das zeigt, dass Gemeinde Jesu ohne gravierende Mängel auch in schwierigsten Verhältnissen durch diese Welt gehen kann. Und es ist interessant, wenn wir die 7 Sendschreiben im Überblick betrachten, dann müssen wir feststellen, die beiden Gemeinden, die sozusagen das beste Zeugnis ausgestellt bekommen, das ist Smyrna und das ist Philadelphia, die haben enormen Druck gehabt. Und die Gemeinden, die am schlechtesten dargestellt werden, die das schlechteste Zeugnis bekommen, die in der Diagnose viele Mängel festgestellt bekommen, elementare Mängel, das sind Gemeinden, denen es äußerlich sehr gut ging. Sardes, Laodicea, wir werden Laodicea noch betrachten. Ich brauche nichts, mir geht's gut. Ich habe nichts nötig. Ich bin stark. Und Philadelphia ist klein, ist schwach, ist elend. Sie hat das Wort bewahrt und insbesondere wird hier das Wort Jesu von der Geduld erwähnt. 4-mal lobt der Herr in den Sendschreiben die Geduld. Also es geht eigentlich vom Griechen her um das geduldig unter dem Auferlegten bleiben. So ein Spezialwort. Also andere Übersetzungen haben deswegen Ausharren, Standhaftigkeit trotz Leiden, Standhaftigkeit und drunterbleiben und dranbleiben in schwierigen Verhältnissen. Und ich bin überzeugt, wenn wir jetzt die Einzelnen berichten lassen würden, dann stehen viele von uns auch in schwierigen Verhältnissen, ganz unterschiedlicher Natur. Vielleicht beruflich, vielleicht in der Ehe, vielleicht in der Familie, vielleicht krankheitsbedingt, vielleicht depressiv. Schwierige Verhältnisse mit einer kleinen Kraft, eigentlich so elend und erbärmlich. Und euch gilt besonders dieser Zuspruch des Sendschreibens an Philadelphia. Der Herr ist ein Gott derer, die eine kleine Kraft haben, die in sich nicht stark sind, sondern elend, jämmerlich. Dieses Wort Hypomone meint eigentlich von seinem Ursprung her eine Eselslast. Nun, ich habe noch nie in meinem Leben einen Esel besessen und ich habe auch noch nie einen beladen, aber wenn man mal so im Orient unterwegs war, Mann, was knallen die auf so ein armes Eselchen noch drauf und am Schluss setzt sich das Herrchen auch noch mit drauf. Da müsste ja fast manchmal, also ich weiß auch nicht. Aber es muss eine Kunst sein, so einen Esel zu beladen, damit es natürlich in der Balance bleibt. Und Kenner von Eselslasten sagen, wenn der Esel nicht will, dann kann er die Last immer abschütteln. Immer. So kann er gar nicht festgezurrt werden. Und schauen Sie, und das ist das Besondere vom Wort des Ausharrens unter Geduld. Man kann die Esellast, die Gott ins Leben auferlegt, eine spezielle Last, auch abschütteln. Man kann fliehen, man kann weglaufen, man kann ausbüchsen. Also es gibt Dinge, da können wir nicht weglaufen. Wenn Sie schwer krank sind, da können Sie nicht weglaufen. Aber hier geht es speziell in der Gemeinde, sie war ja in einer Verfolgungssituation und hat sich bewährt, um Dinge, die man abschütteln kann. Und da lobt sie der Herr. Du bist geduldig, ausharrend, standhaft, mit deiner kleinen Kraft oder trotz deiner kleinen Kraft unter der Last geblieben, die ich dir auferlegt habe. Insbesondere eben hier der Druck von der römischen Obrigkeit, den Namen Jesu zu verleugnen, die Bibel ins Eck zu pfeffern. Du hast mein Wort bewahrt, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Heiko Grimmer, der ja in den letzten Wochen zweimal in unserem Haus war, hat erzählt von einem Ältesten in Orissa. Das sind ja in Indien die Gegend, wo auch viele zum Glauben gekommen sind. Und ein Ältester der christlichen Gemeinde in so einem Dorf, dem haben die schwer zugesetzt, haben ihn bedroht. Ich weiß nicht genau wie, oder seiner Familie oder beidem. Aber sie haben gesagt, wenn du mit uns zum Haus des Dorfgötzen gehst und dort niederfällst, dann bist du frei. Merken Sie die Last, die man abschütteln kann in dem Fall? Er müsste nur diesen Dorfgötzen anbeten, sich vor ihm beugen. Da tat's nicht. In Summa, Philadelphia ist eine geduldig auf den wiederkommenden Herrn wartende und dienende Gemeinde, die unter Druck standhält, trotz ihrer kleinen Kraft. Sie hält am Jesusbekenntnis fest. Und jetzt hat Gott eigentlich, der Herr Jesus, in seinem Sendschreiben, da hat es gar nicht ausgehalten. Er musste jetzt schon eigentlich in die Diagnose hinein, Sie haben ja gemerkt, wie ich ein bisschen so fragmentarisch gelesen habe, hat er schon lauter Verheißung hineinverwoben. Jesus konnte gar nicht zurückhalten, jetzt auch der Gemeinde noch besondere Dinge gleich zuzusprechen. In die Diagnose hinein, also so sauber getrennt ist das hier nicht, kommen schon spezielle Verheißungen des Herrn. Drei könnten wir nennen. Erstens eine offene Tür, die niemand schließen kann. Zweitens Juden aus der Synagoge, die wohl bei der Verfolgung eine besonders negative Rolle gespielt haben. Wir haben das ja in der Apostelgeschichte immer wieder, dass insbesondere das Judentum in seiner Jesusfeindschaft und Jesusablehnung die römische Obrigkeit versucht hat, in Stellung zu bringen gegen die werdende christliche Gemeinde. Und nun heißt, dass Juden aus der die Christen bekämpfenden Synagoge anbeten werden. Und drittens eine besondere Verheißung, Bewahrung in der Stunde der Versuchung. Wir schauen uns die drei Dinge kurz einmal an. Siehe, ich habe vor deinen Augen eine geöffnete Tür gegeben. Niemand kann schließen. Wo Jesus aufschließt, kann niemand schließen. Hier geht's natürlich um die Herzenstüren. Gott verheißt der Gemeinde zu Philadelphia, dieser Stadt der Christusfeindschaft, der Jesusfeindschaft, des Druckes, der Anfechtung, der Anfeindung, der Verfolgung, die gerade wohl zur Zeit der Abfassung dieses Sendschreibens überstanden war, eine offene Tür für die Mission. Und das haben wir ja ganz oft. Etwa gibt es Berichte aus dem Iran, aus China, aus Nordkorea, dass gerade dort, wo der Feind besonders auch über die politischen und staatlichen Kräfte Druck aufbaut, die Gemeinde wächst. Eine offene Tür. Zweitens, ich gebe dir solche aus der Synagoge Satans. Ich werde sie dazu bringen, dass sie eintreffen und angesichts deiner Füße anbeten und erkennen werden, dass ich dich geliebt habe. Und das ist eine Anspielung auf eine alttestamentliche Situation. Es bedeutet nichts anderes, als dass jüdische Synagogenmitglieder in Philadelphia zum Glauben an Jesus Christus kommen werden. Also die, die am stärksten gegen Jesus wettern. Die größten Probleme haben, weil sie sagen, Jesus ist ein falscher Prophet gewesen und nicht der Messias. Und wir müssen diese Sekte der Nazarener vom Erdboden vertilgen. Genau aus der Gruppe der größten Feinde nimmt der Herr solche und führt sie zum Glauben. Als ich zum Glauben gekommen bin, mit 19 war ich Atheist, und der Lehrer, der uns, mein Freund und mich, zum Glauben geführt hat, der hat mit allen möglichen gerechnet. Ja, da gab es so ein paar Halbfromme, Dreiviertelfromme und so. Und da hat er immer seine Hoffnung, hat er uns später gesagt, so hineingesetzt, dass die doch auch die Wahrheit völlig erkennen und durchbrechen. Aber jetzt ausgerechnet dieser Wörz, dieser unmögliche Typ, ausgerechnet der immer gegen alles geschossen hat und der mit Religion und Christentum und Jesus gar nichts zu tun haben wollte. Jesus macht es ganz anders. Synagoge Satans ist natürlich nicht antisemitisch gemeint, sondern ein Hinweis darauf, dass die Synagoge in der Jesusfrage nicht vom Heiligen Geist, sondern vom Geist des Widersachers geleitet ist. Die dritte Verheißung, die hineinverwoben ist in die Diagnose, eine ganz spezielle Verheißung, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Merken Sie, wie die mit der Bibel umgegangen sind? Mit den Aussagen Jesu, mit den Aussagen der Apostel über Jesus, insbesondere über das Leiden, das geduldige Ausharren, sie haben es bewahrt. So werde auch ich dich aus der Stunde der Versuchung bewahren, die im Begriff ist, über die ganze Ökumene, über die ganze Erde zu kommen, um die Bewohner der Erde zu versuchen. Also das Gegenteil wäre, das Wort gering zu achten. Nun, wenn es heißt, du hast mein Wort bewahrt, dann ist es natürlich nicht so, dass man so schön seine Bibel im Leder einband und immer schön abstaubt und so weiter und sie im Ehrenplatz zu Hause liegen hat und sagt, ich habe das doch getan, was Philadelphia so gelobt bekommt. Ich habe die Bibel, das Wort bewahrt. Bewahrt meint liebenden Umgang, ausleben. Wirklich von innen her übereinstimmen. Also Philadelphia wird nicht gelobt, dass sie die Bibel, dass sie die Rollen, die sie vielleicht hatten oder die Briefe, die sie abgeschrieben haben oder vielleicht sogar im Original von Paulus besessen haben, irgendwie in der Vitrine schön hatten, sondern dass sie das gelebt haben in der Kraft Christi, weil du das Wort, insbesondere das Wort vom glaubenden Ausharren bewahrt hast, will auch ich dich bewahren. Wer das Wort bewahrt, auch in der Endzeit, den wird der Herr bewahren. Wer das Wort verwirft, gering achtet, den verwirft der Herr. Nun bekommt die Gemeinde eine spezielle Zusage, sie wird bewahrt in der Stunde der Versuchung. Das könnte man in einer zweifachen Weise verstehen. Erstens, es könnte so sein, gewesen sein, muss man jetzt schon sagen, dass es noch einmal eine Verfolgungswelle gab, nach der, die die Gemeinde gerade überstanden hat. Also historisch, dann wäre das jetzt schon fast 2000 Jahre, 1900 Jahre her. Und dass der Herr sagt, die nächste Verfolgungswelle kommt, das sage ich euch zu, ich werde euch hindurchbringen, ich werde euch bewahren. Und man kann es natürlich auch eschatologisch, endzeitlich verstehen, dass es ganz am Ende, bevor der Herr in Macht und Herrlichkeit kommen wird, eine große Stunde der Versuchung gibt. Und in dieser Stunde der Versuchung werden Typen wie Philadelphia-Christen vom Herrn bewahrt und erhalten eine besondere Zusage der Bewahrung. Aber es ist schon erstaunlich, dass gerade eine Gemeinde mit einer kleinen Kraft, mit viel Schwachheit, so wunderbar von Gott gelobt wird. Und dann haben wir ja gelesen, die haben ja schon eine Krone, einen Kranz im Himmel, liegt schon bereit. Also ich sage mal so, wenn Jesus nach rechts oder links, weiß nicht, wo die genau lag, geguckt hat, dann sah er schon, dann dachte er an seine Gemeinde, dachte, das habe ich für die schon hingelegt. Ich warte nur, bis die zu mir kommt, bis ich sie zu mir bringe. Ich habe bereitgelegt, sie liegt da. Verstehen Sie es jetzt bitte recht? Du hast sie dir durch Treue und Festhalten verdient. Natürlich nicht, dass man das sich in diesem Sinne leisten kann, aber in der Gnade. Wie kann das sein? Was ist eigentlich das Geheimnis von Philadelphia? Die Antwort: Gerade ihre Schwachheit, ihre kleine Kraft ist ihr Geheimnis, ist ihre Kraft und Stärke. Das Geheimnis Philadelphias ist das Geheimnis der kleinen Kraft. Gerade weil sie klein, schwach und elend war, hat sie den Herrn gesucht. Verstehen Sie, der Mensch, der in sich selber stolz und stark ist, der sucht Jesus nicht. Und man kann auch als Christ grundsätzlich Jesus akzeptieren und anerkennen, aber man kann ein Leben führen in eigener Kraft und Stärke. Nicht wissend, was eigentlich Tatsache ist für alle Menschen, dass wir dieses Leben im geistlich-christlichen Sinn nicht bewältigen können ohne Jesus. Wir sind alle schwach, ob wir es wissen oder nicht. Hier sitzen heute Morgen und hören heute Morgen diesen Gottesdienst nur Elende und Schwache, nur Menschen mit einer kleinen Kraft. Wollen sie gegen den Teufel bestehen, gegen die endzeitlichen Kräfte und Mächte, gegen ihre eigene Sünde streiten, gegen ihre eigene widergöttliche Natur? Wollen sie bestehen vor Gott mit eigener Kraft und Stärke? Unmöglich. Und die Gnade und das Geheimnis Philadelphias, das Geheimnis der kleinen Kraft ist, dass sie das Licht bekommen haben, das zu sehen. Sie wissen um ihre Schwachheit. Noch einmal, alle sind schwach, aber sie wissen um ihre Schwachheit. Bei Laodicea, das werden wir ja dann beim nächsten Gottesdienst, den ich halten werde, betrachten. Die sind eigentlich auch schwach, aber die haben es nicht erkannt. Und darum sagt der Herr, ich rate dir, kauf dir mal eine richtige Brille. Naja, er sagt es ein bisschen anders, er sagt, kauf dir Augensalbe. Lass die Augen salben mit meinem Geist, damit du mal sehen wirst, du Blinder. Jetzt können Sie mal kurz einen Schnitt machen für sich ganz persönlich. Wie meistern Sie Ihr Leben? In welcher Kraft leben wir? Der eigenen Kraft. Aber die Gemeinde zu Philadelphia weiß es und sie sucht deshalb den Schutz und die Kraft Jesu. Ihm ist niemand so stark. Er ist in den Schwachen mächtig. Ich denke an eine kleine Begebenheit, die ich als Kind erlebt habe. Der Mann hatte so einen Cocker Spaniel, so einen kleinen, und ging mit ihm spazieren und ich war dabei. Und nun kam so ein großer Schäferhund und der knurrte und war giftig und wollte an diesen Kleinen hier rangehen, aber er war eben an der Leine. Und da war der Kleine, der hat es irgendwie registriert, der kläffte dann ganz frech. Und der war ganz mutig, irgendwie hat er geschnallt, der ist ja an der Leine, der kann nichts tun. Etwa 100 Meter weiter hat sein Frauchen dann diesen Schäferhund von der Leine gelassen, in der Meinung, er würde jetzt schon brav mit ihr weitertrotten. Aber was hat er gemacht? Der hat sich das gemerkt, der war sauer, drehte um und kam also giftig auf diesen kleinen Hund zugeschossen. Jetzt war der kleine Hund plötzlich ganz anders. Zuerst stellte er sich hinter die Beine seines Herrchens, guckte da ein bisschen verschreckt davor. Und als der große Schäferhund zähnefletschend näher kam, da sprang er direkt in die Arme seines Herrchens. Er sprang in die Arme seines Herrchens. Es ging alles gut aus. Der Schäferhund wurde durch einen scharfen Befehl zurückgerufen und es wurde gestoppt. Aber schauen Sie, da hat dieser kleine Hund gemerkt, ich habe ja gar keine Chance. Ich habe zwar ein großes Maul gehabt, ich war frech und ich habe auch vor anderen so getan, no, kannst ihn auch loslassen, der kann ruhig kommen, der kriegt da eins auf die Nase. Aber als es drauf ankam, habe ich gemerkt, ich kann nicht bestehen. Wissen Sie, und wir können nicht bestehen, aber wir können in die Arme Jesu hüpfen. In die Arme Jesu hüpfen, das kann jeder. Herr Jesus, ich brauche dich. Philadelphias Kraftquelle war Jesus. Er, der in den Schwachen mächtig ist, seine Kraft in den Unvermögenden vollendet. Gott ist geradezu ein Gott der Elenden und Schwachen und damit eigentlich ein Gott aller, nur wissen es nicht alle. Nur wissen es nicht alle. Jesus kann sich so klein machen. Er kann den Kleinen, den Geringen auf ihrer Ebene begegnen. Als ich jetzt im Frühjahr in Israel war, haben wir auch Johannes Gerloff getroffen und er ist ja auch dienstlich bedingt immer wieder auf Vortragsreisen, etwa in Europa, und eine seiner Töchter ist, eine kleinere, ist so traurig darüber, dass der Papa nicht da ist. Und eines Abends war sie untröstlich und die Mutter hat alles versucht. Aber die Kleine wollte sich nicht trösten lassen. Hat sie gesagt, so, und jetzt bitten wir Jesus, dass du vom Papa einen schönen Traum hast. Und das haben sie dann auch getan und sie hat sich beruhigt. Und am nächsten Morgen kam sie dann ganz glücklich an den Frühstückstisch und hat gesagt, ich habe einen wunderbaren Traum vom Papa gehabt. Ich saß mitten in seinem Vortrag, Mama, und neben mir saß Jesus. Und danach hat Jesus mit mir Pferd gespielt. Stehen Sie, Jesus kann sich klein machen. Ganz klein. Der Starke, der Mächtige, der Allherr macht sich am Kreuz elend, erbärmlich, aus Solidarität. Philadelphias Kraftquelle war Jesus. Woher bekommen wir Kraft und Energie fürs Leben und seinen Kampf? Aus eigener Kraft oder aus der Kraft Christi? Ja, also ich habe ja durch die Kinder bedingt, jedenfalls die Kleineren, habe ich einen enormen Batterienverbrauch, ja. Alle möglichen Spielzeuge, die sind ja heute batteriegetrieben. Ich habe natürlich schon Akkus angeschafft, so schlau war ich schon, aber immer wieder braucht es auch Batterien. Aber die Dinger halten ja gar nicht lang. Und was mich besonders ärgert, wenn die noch gar nicht abgelaufen sind, aber schon beim ersten Einlegen gar keinen Saft mehr haben. Also was anderes, wenn man so ein Gerät an die Steckdose anschließen kann. An die Steckdose, ans Kraftwerk. Das ist die Frage, in welcher Kraft leben wir, Sie und ich, im Alltag? Batterie getrieben oder ans Kraftwerk Jesu angeschlossen. Wir können weder gegen die Sünde erfolgreich kämpfen, noch gegen den Feind, aber Jesus kann's. Die Erkenntnis des eigenen Unvermögens und der Schwachheit ist der erste Schritt in die richtige Richtung, die Jesus-Richtung. Werfen wir uns jeden Tag neu in die Jesus-Arme. Es gibt ja diese griechische Sage von Antäus, der unbezwingbar war, der Sohn der Erdenmutter Gä, und das Geheimnis seiner Kraft bestand darin, dass er, solange er mit seiner Erdenmutter Gä verbunden war, als auf der Erde stand, unheimlich stark war. Und Herkules, der stärkste Mann, er hatte das Geheimnis des Antäus erkannt. Er wusste, ich muss es nur irgendwie hinkriegen, diesen Antäus zu trennen von seiner Erdenmutter Gä, und er hob ihn hoch, und da war er schwach, und er konnte ihn besiegen. Und so ist es bei uns auch. Ohne Jesus sind wir kein Hindernis für den Feind. Ohne Jesus sind wir schwach, sind wir Versager. In einem Lied von Henry Smith heißt es: In ihm spricht der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich. Sind Sie schwach? Sind Sie schwach? Gut, ich auch. Sie haben nur eine kleine Kraft, leben wie Philadelphia in schwierigen Verhältnissen? Gut. Es ist eine große Chance, sich an Jesus, den Starken und Vermögenden, zu hängen. Aber wart, schirmt und schützt uns, wir dürfen uns in seine Arme werfen. Das ist wie bei einer E-Lok, wenn sie so ein Stahlgetüm, ich weiß gar nicht, ob die noch aus Stahl sind, wahrscheinlich schon, oder keine Ahnung, jedenfalls ziemlich schwer, so die Apparate. Aber so eine E-Lok, eine elektrisch betriebene Lok, dieser ganze Koloss, der ja eigentlich nur vor so Kraft und Vermögen strotzt, der ist gar nichts, wenn Sie ihm die Verbindung zur Oberleitung, zur Energiequelle nehmen. Und so sollten wir die Oberleitung festhalten, vielmehr uns festhalten lassen von Jesus. Und dann haben wir Kraft und Vermögen von ihm und in ihm, obwohl wir elend, schwach und klein sind. So mancher sagt und denkt an die Kleinigkeit, die angebliche Kleinigkeit seines Lebens, an die kleinen, unscheinbaren Aufgaben und sagt dann so: Ach, was kann ich schon so tun? Was ist bei mir schon los? Von diesem großen Kampf der Lichteswelt mit der Finsteswelt merke ich gar nichts in meinem Leben. Das heißt, ich merke schon, aber ich komme mir so unbedeutend vor. Aber schauen Sie, das ist genau die Art und der Ort, wo Gott seine Siege feiert. Bei den Elenden, den Kleinen, den Schwachen, die erkannt haben, dass sie nur eine kleine Kraft haben. Und das Sendschreiben sagt uns: Halte nur fest an Christus, am Wort der Wahrheit. Geh in Treue deinen Weg. Halt die Oberleitung fest. Lass dich von Jesus halten. Da wird dich segnen und durchtragen. Tue mutig in Schwachheit deinen Dienst. Der Herr ist mit dir. Nur der Feind will uns einreden, dass alles umsonst ist. Jesus sagt: Steh auf. Ich halte dich. Ich trage dich. Die Welt umgibt sich ja mit den Schönen, den Starken, den Reichen. Ja, also wenn sozusagen die Leute, die wir im Fernsehen oder sonst wie sehen können, im Internet, das ist ja die Welt der Schönen, der Starken, der Reichen. Die anderen werden ja nur dargestellt sozusagen. So schlimm kann es auch sein. Mächtige umgeben sich mit anderen Mächtigen. Starke umgeben sich mit anderen Starken. Reiche umgeben sich gern auch mit anderen Reichen. Jesus, der Starke, der Mächtige, der Reiche, umgibt sich mit Elenden, mit Schwachen. Ist das nicht wunderbar? Sie sind elend, sie sind schwach, sie haben eine kleine Kraft, sie kommen mit dem Leben nicht zurecht. Herzlich willkommen bei Jesus. Herzlich willkommen bei Jesus. Da ist genau umgekehrt. Den Starken sagt er: So wie du jetzt in deiner inneren Verfassung bist, kannst du gar nicht zu mir kommen. Ich rate dir, erkenne dich im Licht der Wahrheit. Für Gott sind nicht große Taten entscheidend, sondern die Treue in dem, was er uns anvertraut. Ich denke an einen Bruder, der eigentlich, verstehen Sie es jetzt bitte recht, jahrzehntelang nichts anderes getan hat. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, außer den paar Geschwistern, die um ihn herum waren, der jahrzehntelang nichts anderes getan hat, als in einer kleinen Kraft, mit einer kleinen Kraft und in großer Schwachheit seine MS-kranke Frau zu betreuen. 30, 40, 50 Jahre. Die Kraft Jesu war angeschlossen und konnte treu unter den Verhältnissen. Er hätte davonlaufen können, der hätte die Eselslast abschütten können. So wie ich es von einem gehört habe, schwerer Verkehrsunfall, seine Frau querschnittsgelähmt und er hat sie augenblicklich verlassen. Er konnte sich nicht vorstellen, sein restliches Leben mit einer querschnittsgelähmten Frau zu verbringen in der Pflege und so weiter. Schrecklich. Dieser Bruder, der die MS-kranke Frau, inzwischen ist sie beim Herrn gepflegt hat, er schüttelte die Last nicht ab. Treue ist mit kleiner Kraft möglich. Treue ist mit kleiner Kraft möglich. Ja, ich bin klein. Ja, ich bin schwach. Ja, ich bin elend. Aber Jesus kann's. Gerade in solchen kann's Jesus. Und dann gibt's ja diese wunderbare Verheißung: Sie werden Frucht haben. Sie werden offene Türen erleben. Nicht die großen Aktionen, nicht die, die auftreten und man denkt, jetzt mal alles Platz gemacht, da kommt er, da kommt sie. Sondern die Kleinen, die Elenden, die Schwachen, die in Treue in ihren manchmal so schwierigen Verhältnissen stehen. Offene Türen, Frucht, Bewahrung, Lohn. Nun, wir kommen zur Therapieanweisung. Und das können wir eigentlich ja relativ kurz machen, denn die sind ja gar nicht krank. Wenn sie zum Arzt gehen, dann sagt er auch nicht, also ehrlich gesagt, wir haben jetzt mal so einen Generalcheck gemacht, ich kann gar nichts feststellen, außer dass sie älter geworden sind. Aber sie könnten ja mal Bluthochdruck bekommen. Wir verschreiben schon mal vorsorglich Blutsenkungsmittel. Oder sie könnten ja mal, was weiß ich, Probleme bekommen mit ihren Haaren. Da habe ich auch schon ein Mittelchen. Und wir könnten auch schon mal einen Gips anlegen, falls sie sich mal den Fuß brechen. Das ist totaler Käse. Und so gibt's hier nichts zu sagen. Es gibt keine OP, es gibt keine Arznei. Der Patient ist gesund. Und deswegen heißt die Therapieanweisung eigentlich eine Verheißung. Siehe, ich komme bald. Es heißt ja nicht, der da war, der da ist und der da sein wird. Das wäre ja sprachlich die richtige letzte Stufe. Sondern es heißt, der da war, der da ist und der da kommt. Es geht um den Kommenden. Siehe, ich komme. Was heißt das? Halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Das ist nichts Drohendes, sondern das soll etwas Mutmachendes sein. Es soll aber auch den Aspekt des Wachhaltenden haben. Halte fest. Die Gefahr einzuschlafen ist ja dann am größten und nachlässig zu werden, wenn alles gut läuft. Kennen Sie das? Dass der Wendepunkt in einer Sache oft dann erreicht ist, wenn sozusagen der Zenit da ist. Wenn der Zenit einer Sache da ist und alles gut läuft und alles optimal ist, dann beginnt meistens der innere Zerfall und dann wird man es auch bald äußerlich sehen. Und jetzt sagt der Herr, er sagt nicht, du bist am Zenit, aber er sagt, das ist gut, halte fest, bleib dran, aber lass jetzt nicht nach. Da will einer deine Krone, die schon oben bereit liegt, nehmen. Als wir nach Neapel gegangen sind, da wurden wir natürlich auch gewarnt, oder in Rom, wenn sie da U-Bahn fahren, halt alles fest, was du hast, ne? Halt alles fest, was du hast. Geldbeutel, Frau und so weiter, was man eben festhalten kann. Da gibt's Diebe, Räuber. Und das sagt ja der Herr der Gemeinde, es ist jetzt kein Selbstläufer. Philadelphia, es ist kein Selbstläufer. Wir haben ja im Alten Testament das so traurige Zeugnis vom König Asa, ich habe es erst neulich gelesen, der so gut begonnen hat in der Spur Gottes, jahrzehntelang die Streite und die Kämpfe des Herrn gekämpft hat und dann im Alter wurde er gewalttätig, hat die Wege des Herrn verlassen, dann wurde er krank und statt den Herrn zu suchen, suchte er die Ärzte. Sie sind 30, 40, 50 Jahre gläubig, sind treu ihren Weg gegangen, sind sie achtsam. Halte fest, was du hast. Na gut, für andere gilt es erstmal in die Spur zu kommen. Erstmal klar die Spur aufzunehmen, aber manche sind eben schon Jahrzehnte in der Spur. Halte fest, was du hast. Ich komme bald. Nicht einschlafen. Krone, das hat es zu tun eigentlich ganz mit der Herrscherstellung, mit dem Mitregieren, mit der Herrlichkeit. Es gibt ja Kronengewissheit. Philadelphia hatte vom Empfang dieses Sendschreibens Kronengewissheit. Wenn da einer gesagt hat, das nehme ich dir nicht ab, sowas gibt's doch gar nicht. Ja, dann haben die das Schreiben rausgeholt, den Brief, haben gesagt, letzte Woche hat der Herr uns geschrieben, durch Johannes, hier, kannst nachlesen, hat der Herr gesagt. Das hätte Philadelphia wahrscheinlich nicht gemacht, weil das wäre ja so ein bisschen Laodicea-Christentum gewesen. Ich bin stolz, ich bin reich. Aber sie hätten es tun können. Und auch Paulus hat am Ende seines Lebens vor seinem Martyrium gewusst, dass ihm die Krone bereit liegt. Und man sagt, Dwight Moody, der große Evangelist im 20. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, hätte ebenfalls Kronengewissheit gehabt. So etwas gibt es eigentlich. Kommen wir zur Überwinterverheißung und zur Schlussaufforderung, die ihr jedem Sendschreiben am Ende folgt, der Aufforderung zum Hören. Vers 12. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler, zur Säule im Tempel meines Gottes. Er soll nicht mehr hinausgehen. Ewige Gemeinschaft bei Gott. Der Erfüllung des Lebens. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Sieger, Überwinder, die überwinden, geistlich siegen an der Hand und in der Kraft des Siegers und Überwinders Jesu. Jesus dürfen bei Gott wohnen, ewige Gemeinschaft haben. Und sie werden zu Säulen im Heiligtum Gottes gemacht. Gerhard Meyer sagt zu Recht, Überwinder werden in der kommenden neuen Welt feste, stabile Mitglieder, die Gott ehren und die Gott dienen. Eine Säule ist ja, wenn es nicht nur eine Schmucksäule ist, ein statisches, notwendiges Element in einem Gebäude. Es leitet ja die Kräfte des Bauwerks, die Last des Bauwerks ins Fundament ab. Ich werde dich machen zu einer Säule im Tempel meines Gottes, in der unmittelbaren Nähe zu Gott. Im Tempel wurde Gott angebetet, im Tempel wurde Gott gedient, im Tempel gab es auch Fürbitte, im Tempel wurden auch priesterliche Lasten getragen. Ich will dich machen in der neuen, in der zukünftigen Welt, wo du gekrönt sein wirst, zu einer Säule. Und du wirst einen dreifachen neuen Namen bekommen. Als Bürger und Eigentum Gottes dürfen die Christen aus Philadelphia im neuen Jerusalem sein. Nun hat die Gemeinde das Wort Jesu beherzigt. Wir wissen von der Bibel her nichts, aber es gibt ein, zwei außerbiblische Zeugnisse, die das bejahen lassen. 15 Jahre nach dem Sendschreiben, also Sendschreiben haben wir ja immer die Spätdatierung Mitte der 90er Jahre des ersten nachchristlichen Jahrhunderts zugrunde gelegt. Rund 15 Jahre später, also etwa 110, haben wir im Zeugnis von Ignatius von Antiochia, den sogenannten Ignatien, ein sehr wohlwollendes und lobendes Erwähnen der Gemeinde zu Philadelphia. Also da waren die noch auf Kurs, da haben sie sich dran gehalten an das, was der Herr sagt. Halte fest, was du hast, denn ich komme bald. Und wir haben 60 Jahre später im Zeugnis über das Martyrium von Polycarp in Smyrna, haben wir 11 Märtyrer, die erwähnt werden, die aus Philadelphia kommen, die also am Namen Jesu festgehalten haben, an seinem Wort, am Zeugnis. Über 60 Jahre ein Zeugnis der Treue und der Hingabe. Was für eine wunderbare Gemeinde. Und so können wir auch werden. Es ist nichts Unmögliches. Die erste Voraussetzung haben wir alle schon erfüllt. Wir haben nur eine kleine Kraft. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt und hängen uns ganz an Jesus. So können auch wir Philadelphia Christen werden. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass deine Bibel, dein Wort, dein Evangelium nicht geschrieben ist für die Übermenschen, für die Starken, für die, die alles wegdrücken und wegpflügen und die ihre Bahn gehen, sondern dass dein Wort und dein Evangelium ist und du selbst für Elende und für Schwache und für solche, die dich brauchen. Und hab du von Herzen Dank, dass du angefangen hast, das uns zu zeigen, dass wir dich brauchen. Ja, Herr Jesus, ich brauche dich. Bekenne dir, ich komme mit meinem Leben nicht zurecht. Und mein Leben würde in der Katastrophe enden, wenn du mich nicht hältst und durchträgst. Und darum bitte ich dich, nicht nur für mich, sondern für alle, die heute da sind, Herr Jesus, dass wir an dir hangen und du uns hältst. Und hab du von Herzen Dank, dass du, so wie du die Situation in Philadelphia gekannt hast, auch unsere Situation kennst. Unsere Schwachheit, unsere kleine Kraft, unsere Not, unseren Druck, die Eselslasten, die du uns auferlegt hast, die Versuchung wegzulaufen und auszubüchsen, und uns schenke, dass wir dranbleiben und drunter bleiben, bis du sie nimmst. Hab du von Herzen Dank, dass du das vermagst. Hab du von Herzen Dank, dass du jeden liebst, der heute Morgen da ist. Dass du jeden liebst, der diesen Gottesdienst hörst. Und dass du so ein wunderbarer, gnädiger und barmherziger Herr bist. Und nun geh auch mit uns in die neue Woche. Wir dürfen an deiner Hand aufstehen und gehen. Du bist unser Herr. In dir sind wir stark. In dir sind wir vermögend. Amen. Amen.